Heute Morgen schauen wir uns noch den Schluss von 1. Samuel 14 an und dann geht es weiter mit Kapitel 15. Wir haben gestern bis Kapitel 14, Vers 46 studiert und jetzt kommt hier noch ein zusammenfassender Paragraph, der so übersichtsmäßig das Königtum von Saul beschreibt. Das hatten wir ja auch schon. Man erinnere sich an Kapitel 7. Da hatten wir in den Versen 7, Vers 13 bis 8, Vers 3 auch einen zusammenfassenden Paragraph, aber dort bezüglich des letzten Richters Samuel. Und hier König Saul. 1. Samuel 14, Vers 47. Und Saul erlangte das Königtum über Israel. Und er kämpfte ringsum gegen alle seine Feinde, gegen Moab und gegen die Kinder Ammon und gegen Edom. Und gegen die Könige von Zoba, das ist im heutigen Syrien, und gegen die Philister und überall, wohin er sich wandte, übte er Strafe. Und er tat Mächtiges und schlug Amalek. Und er rettete Israel aus der Hand seines Plünderers. Und die Söhne Sauls waren Jonathan und Jeschwi und Malchishua. Und die Namen seiner beiden Töchter, der Name der Erstgeborenen war Merab und der Name der Jüngeren Michal. Und der Name der Frau Sauls war Achinoam, die Tochter des Achimaaz. Und der Name seines Heerobersten war Abner, der Sohn Ners, des Onkels Sauls. Wir hatten ja auch schon gelesen von dem Onkel von Saul. Ohne Namensnennung, ihm hatte er nichts erzählt von der Salbung durch den Propheten Samuel. Und hier wird er jetzt mit Namen genannt, Ner, der Onkel Sauls. Denn Kis, der Vater Sauls, und Ner, der Vater Abners, waren Söhne Abiels. Und der Kampf war heftig gegen die Philister, alle Tage Sauls. Und wenn Saul irgendeinen kriegstüchtigen Mann und irgendeinen tapferen sah, so gesellte er ihn sich zu. Also so wird ganz zusammenfassend gesagt, dass Saul in militärischer Hinsicht Gewaltiges geleistet hat. Und da sehen wir eben Gottes Gnade, die da zugunsten von Israel gewirkt hat, trotz dieser ganz falschen Entscheidung, einen König zu wollen. Aber wir haben gesehen, dass das Volk auch wirklich gesagt hat, wir haben zu all dem Bösen, was wir sonst schon getan haben, haben wir jetzt das noch hinzugefügt, dass wir einen König wollten. Und das hat Gott eigentlich beantwortet, dadurch, dass er Saul doch viel Gelingen gab. Aber Saul war ein Problem. Und das führt uns nun zu Kapitel 15. Ich lese ab Vers 1. Und Samuel sprach zu Saul, der Herr hat mich gesandt, um dich zum König zu salben über sein Volk, über Israel. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. Hier gibt es nochmals einen Gehorsamstest. Wir haben schon gesehen, wie Saul, was Gehorsam anbetrifft, völlig versagt hatte. Er wartete in Kapitel 13 7 Tage auf Samuel, aber als Samuel nicht kam, da hat er gehandelt. Und es war wirklich ein Bruch mit dem Wort Gottes. Und jetzt haben wir hier nochmals einen Gehorsamstest. Und so ist es in unserem Leben, erfahren wir das auch, dass Gott uns immer wieder Dinge begegnen lässt, wo er unseren Gehorsam gegenüber seinem Wort testet. Und man kann auch sagen, alles, was der Herr uns anvertraut, ist eigentlich Testmaterial. Man denke nur zum Beispiel an Judas, um ein neutestamentliches Beispiel zu nehmen. Johannes 12 sagt uns, dass Judas die Kasse trug. Ausgerechnet Judas hatte die Gruppenkasse des Herrn und der 12 Apostel. Nun, Johannes 12 sagt, er war ein Dieb und er hat sich immer wieder selbst bedient aus dieser Kasse. Aber der Herr hatte ihm, ausgerechnet ihm, das anvertraut und das war Testmaterial, ob er treu ist. Und nun hier ein Test. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. Saul hat nochmals eine Gelegenheit hier, eine besondere Gelegenheit, um zu zeigen, dass er Gottes Wort ernst nimmt. So spricht der Herr, der Heerscharen: Ich habe angesehen, was Amalek Israel getan, wie er sich ihm in den Weg gestellt hat, als es aus Ägypten heraufzog. Nun zieh hin und schlage Amalek und verbannt alles, was ihr hat, und verschone ihn nicht. Und töte vom Mann bis zur Frau, vom Kind bis zum Säugling, vom Rind bis zum Kleinvieh, vom Kamel bis zum Esel. Das sind 7 Gebote. Nicht wahr? Mit meiner Unterstreichungsmethode kann man das sehr schnell sehen. Ich habe das gestern Abend erklärt. Erster Befehl: Zieh hin, schlage Amalek, verbannt alles und verschone nicht. Und dann heißt es: Töte vom Mann bis zur Frau, vom Kind bis zum Säugling, vom Rind bis zum Kleinvieh, vom Kamel bis zum Esel. 8 Punkte sind es. Verzeihung. 8 Punkte. Das soll er nun umsetzen. Man erinnert sich, nach dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, 2. Mose 12, das Passa, dann brechen sie um Mitternacht auf, gehen aus Ägypten hinaus, 13, 14 und so weiter. Und wer ist der erste Feind, der sich Israel entgegenstellte? Das war Amalek. 2. Mose 17. Das war nach dem Wasser aus dem Felsen. Und dann liest man in Vers 8: Und Amalek kam und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da, wo der Felsen war, aus dem Wasser geflossen war. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgens will ich auf dem Gipfel des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und dann kommt es eben zu diesem erbitterten Kampf mit Amalek. Das ist der erste Feind, der sich Israel entgegenstellt. Und Mose auf dem Berg betet und er muss schließlich unterstützt werden von Josua und Hur. Und immer, wenn er eben am Beten war, hatte Israel gegenüber Amalek die Oberhand. Aber die Sache war sehr, sehr schlimm mit Amalek. Und zwar lesen wir in 5. Mose 25, was für eine Art Feind das war. So hinterhältig und so gemein und so niederträchtig. 5. Mose 25, Vers 17. Erinnere dich daran, das ist ein Gebot, also nicht zu vergessen. Erinnere dich daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt. 2. Mose 17. Und hier in 1. Samuel wird das ja auch so vorgestellt, 15 Vers 2, 1. Samuel 15 Vers 2. So spricht der Herr der Heerscharen: Ich habe angesehen, was Amalek Israel getan hat, wie er sich ihm in den Weg gestellt hat, als er aus Ägypten heraufzog. auch in direkter Bezug auf 2. Mose 17. Nochmals, 25 Vers 17. Erinnere dich daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, wie er dir auf dem Weg entgegentrat. Auf dem Weg ins verheißene Land. Auf dem Weg in den Segen Gottes. Und deine Nachzügler schlug alle Schwachen hinter dir her, als du erschöpft und müde warst. Und er fürchtete Gott nicht. Also es kam aus einer tiefen Gottlosigkeit heraus, dieser Hass gegen Israel. Und der Feind hat jetzt ganz besonders auf die Schwachen abgesehen. Die sind nicht auf die Starken losgegangen, sondern sie haben die, die irgendwie zurückgeblieben sind, weil sie nicht so schnell mitkamen, auf die hat er es abgesehen. Die Nachzügler, die Schwachen. Und dann Vers 19 hier. Und es soll geschehen, wenn der Herr dein Gott dir Ruhe verschafft hat, vor allen deinen Feinden ringsum, in dem Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, es zu besitzen, so sollst du das Gedächtnis Amaleks unter dem Himmel austilgen. Vergiss es nicht. Hier hat Mose in seiner Abschiedsrede, noch bevor das Volk mit Josua über den Jordan ins verheißene Land ging, klargemacht, es wird noch ein Gericht geben über Amalek. Aber nicht sogleich. Jetzt geht ihr rüber ins Land und wenn ihr dann dort euch eingelebt habt, wenn der Herr euch Ruhe gegeben hat von den Feinden, und das war jetzt mit Saul so. Er hatte gewaltige militärische Erfolge, von denen haben wir gerade gelesen. Und jetzt kommt Samuel und macht klar, 5. Mose 25, Vers 19 ist jetzt dran. Jetzt kommt das Gericht über Amalek. Und das als Gehorsamstest. Und das war hier ein Gebot der Tora. Vergiss es nicht. Ich lese weiter in Vers 4. Da rief Saul das Volk auf und musterte sie in Telaim. 200.000 Mann zu Fuß und 10.000 Männer aus Juda. Also, es sieht aus nach Gehorsam. Und Saul kam bis zur Stadt der Amalekiter und erlegte einen Hinterhalt in das Tal. Und Saul sprach zu den Kenitern, geht, weicht, zieht hinab aus der Mitte der Amalekiter, damit ich dich nicht mit ihnen wegraffe. Da muss man sich merken, wer sind diese Kenitter? Da kann man sich als Parallelstelle aufschreiben, Richter 1, Vers 16 und 4, Vers 11. Schlagen wir mal auf, Richter 1, Vers 16. Da geht es im Zusammenhang darum, wie Israel das Land Kanaan eroberte. Und dann lesen wir in Vers 16, und die Kinder des Keniters, des Schwagers Moses, waren mit den Kindern Juda aus der Palmenstadt, das ist Jericho, heraufgezogen in die Wüste Juda, die im Süden von Arad liegt. Und sie gingen hin und wohnten beim Volk. Die Keniter waren also Midianiter. Mose hatte ja eine midianitische Frau geheiratet, Zipora, die Tochter eines gläubigen Mannes unter den Heiden, der den wahren Gott noch kannte, Jethro. Er war Priester Gottes unter den götzendienerischen Midianitern. Er hatte einen zweiten Namen, Reguel, und das bedeutet Freund Gottes. Sehr eindrücklich. Von Abraham lesen wir dreimal in der Schrift, im Alten und im Neuen Testament. Er war ein Freund Gottes. Aber es gibt noch einen, der ausdrücklich so genannt wird, das ist eben Reguel, Jethro, Freund Gottes. Und der Schwager von Mose, das war Hobab. Der ging ja auch mit den Israeliten auf die Wüstenreise. Und war sogar, weil er eben so eine Art Beduine war, der sich in der Wüste auskannte, sollte er das Auge sein für Israel. Und er sollte jeweils den Weg auskundschaften. So liest man das in 4. Mose, wo nach den 11 Kapiteln der Vorbereitung dann beschrieben wird, wie sie loszogen. Da findet man diesen Hobab. Und da waren also solche Midianiter mit Israel gegangen. Und hier sehen wir, die waren da bei Jericho, nach der Eroberung von Jericho, bei der Palmenstadt. Und dann gingen sie aber weiter in den Süden, da in den Süden der Wüste, im Süden von Arad, das ist die heute sogenannte Negev-Wüste, und dort fühlten sie sich zu Hause. Von daher kamen ja auch die Midianiter. Ihr Zuhause war ursprünglich noch viel südlicher, in der Wüste. Und die lebten da mit den Israeliten. Und wir lesen noch weiter in Kapitel 4 bezüglich der Keniter. Und zwar in der Zeit von Deborah und Barak. Da war es ja schließlich eine Frau, die den Sieg errang über die Feinde Israels. Wer war das? Jael. Das war eine Keniterin. Richter 4, Vers 17. Und Sisera, der Heeroberste der Kanaaniter, Sisera floh zu Fuß in das Zelt Jaels, der Frau Hebers des Keniters. Denn es war Frieden zwischen Jabin, dem König von Hazor, und dem Haus Hebers des Keniters. Und diese Keniterin hatte Israel da in ganz enormer Weise geholfen. Ja, und jetzt sehen wir, die waren immer noch da unten in der Wüste, 1. Samuel 15, und wohnten da eben bei den Amalekitern. Und Saul will sie schonen und sagt, ihr müsst euch jetzt wegwenden, es geht um ein Gericht, nicht über die Keniter, sondern über Amalek. Und er betont in Vers 6 in der Mitte, denn du hast Güte erwiesen an allen Kindern Israel, als sie aus Ägypten heraufzogen. Und die Keniter wichen aus der Mitte der Amalekiter. Und Saul schlug die Amalekiter von Havila an bis nach Sur hin, das vor Ägypten liegt. Und er ergriff Agag, den König der Amalekiter, lebend. Das hätte er aber nicht gedurft. Der Befehl war wirklich die Vernichtung Amaleks, damit der Judenhass ein Ende finden würde. Der ging weiter von Generation zu Generation. Und auch die kleinen Babys, ja, die waren ganz lieb, als sie auf die Welt kamen. Aber dann wurden sie erzogen im Judenhass, im Israelhass. Und da ging es weiter. Und Saul schlug die Amalekiter von Havila bis nach Sur, und da haben wir gesehen, und Agag, der König der Amalekiter, wird aber lebend ergriffen. Und das ganze Volk verbannte er mit der Schärfe des Schwertes. Und Saul und das Volk verschonten Agag und das Beste vom Kleinvieh und Rindvieh und die Tiere vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was gut war. Und sie wollten sie nicht verbannen. Aber Gott hat gesagt, verbannen. Und sie wollen es nicht. Alles Vieh aber, das gering und schwächlich war, das verbannten sie. Das geht nicht. Die haben das Beste für sich gewollt. Und das Geringe und Schwächliche, das haben sie vernichtet. Ja, aber gerade dafür hatte Amalek eine besondere Verachtung. Die Schwachen, die wollte Amalek ganz speziell bekriegen. Vers 10. Da erging das Wort des Herrn an Samuel, indem er sprach, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Denn er hat sich hinter mir abgewandt und hat meine Worte nicht erfüllt. Der Gehorsamstest wurde ganz klar nicht erfüllt. Und Samuel entbrannte und schrie zu dem Herrn, die ganze Nacht. Die Elberfelder erklärt sehr schön in der Fußnote, das hebräische Wort entbrannte bezeichnet sowohl Betrübnis als auch Zorn. Und sehen wir, Samuel hat sich mit der Sache des Herrn so identifiziert. Das war für ihn nicht einfach klar, ja gut, es war ja klar, das ist der König nach dem Herzen der Menschen und das wird schief gehen, also geht das schief. Aber er hat sich so mit der Sache identifiziert, das hat ihn so geschmerzt. Die ganze Nacht schreit er zum Herrn deswegen. Die Sache war ihm so wichtig, er hätte sich ja sagen können, gut, jetzt geht er weg, das war ja mein Konkurrent. Ja, die wollten ja ihn anstatt mich, okay, aber Samuel ist ganz anders. Vers 12, und am Morgen machte Samuel sich früh auf, Saul entgegen. Und es wurde Samuel berichtet und gesagt, Saul ist nach Karmel gekommen. Das ist also nicht der Berg Karmel bei Haifa im Norden Israels, es gibt noch ein Karmel in Juda, im Süden des Landes. Dieses Karmel wird erwähnt in Josua 15, 55. Saul ist nach Karmel gekommen und siehe, er hat sich ein Denkmal errichtet. Und er hat sich gewandt und ist weitergegangen und nach Gilgal hinabgezogen. Oh, er macht sich ein Denkmal. Wofür? Ja, für diesen Sieg über Amalek. Er hat es jetzt gemacht. Unglaublich, womit beschäftigt er sich? Mit sich und nicht mit dem Herrn, mit seiner Ehre und nicht mit der Majestät Gottes. Aber er geht nach Gilgal. Und Samuel kam zu Saul. Und Saul sprach zu ihm, gesegnet seist du von dem Herrn. So schön, wie er spricht, nicht wahr? Ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Oh, noch besser. Ich war gehorsam. Aber wir haben gesehen, Samuel wird einfach nie getäuscht. Er hat das auch gemerkt, als die Leute sagten, wir brauchen einen König, weil deine Söhne sind so untreu. Er wusste genau, das war ja, weil ihr Nachas, den Ammoniter, fürchtetet. Und hier sagt er, was ist denn das für ein Blöken von Kleinvieh in meinen Ohren? Und ein Brüllen von Rindern, das ich höre. Und Saul sprach, sie haben sie von den Amalekiten gebracht, weil das Volk das Beste vom kleinen Rindvieh verschont hat. Oh, wer? Das Volk. Nicht er, aber er war der König. Er hatte das Sagen. Das Volk. Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, sie. Das Volk hat das Beste vom Rind und kleinen Vieh verschont. Und zwar, um dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Ach, wie schön. Es geht ja schließlich um Anbetung und darum bin ich ungehorsam. Und noch etwas, ich habe ein Wort sogar eingerahmt. Deinem Gott. Er sagt eben nicht dem Herrn, meinem Gott, sondern dem Gott, mit dem du, Samuel, eine Beziehung hast und ich nicht. Aber das Übrige haben sie verbannt. Also sonst sind wir weitgehend gehorsam gewesen, nicht wahr? Aber wir wollen dem Herrn wirklich etwas darbringen. Da sprach Samuel zu Saul, halt, dass ich dir kundtue, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Und das war eine ganz schwere Nacht, schlaflos. Nicht wahr? Wir haben gelesen in Vers 11, Samuel hat die ganze Nacht geschrien. Der hat nicht geschlafen. Geschrien zum Herrn wegen dieser Not, dieses ungehorsamen Königs. Und er sprach zu ihm, rede. Auch da, er bricht überhaupt nicht zusammen. Ja, so gut, jetzt sag, was hat der Herr zu sagen? Und Samuel sprach, wurdest du nicht, als du klein in deinen Augen warst, das Haupt der Stämme Israels. Das haben wir gesehen, so diese natürlichen Vorzüge von Saul. Und ein davon war Demut. Und der Herr salbte dich zum König über Israel. Und der Herr hat dich auf den Weg gesandt und gesagt, ziehe hin und verbanne die Sünder, die Amalekiter, und kämpfe gegen sie, bis du sie vernichtest. Er bekam also dieses besondere Gebot zur Ausführung aus 5. Mose 25, Vers 17. Das dann Samuel konkret eben am Anfang unseres Kapitels Saul als Auftrag Gottes vorgestellt hatte. Vers 19. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn? Er gibt ihm nochmals eine Chance und sagt, warum? Jetzt kann er antworten. Und Saul sprach zu Samuel, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht. Er ist nicht einsichtig. Er verteidigt sich. Und ich bin auf dem Weg gezogen, den der Herr mich gesandt hat. Und ich habe Agag, den König der Amalekiter, hergebracht. Und die Amalekiter habe ich verbannt. Aber eben hergebracht. Er hätte ihn auch verbannen müssen. Vers 21. Aber das Volk hat von der Beute genommen. Ah, jetzt wieder das Volk ist schuld, nicht er. Klein- und Rindvieh, das Vorzüglichste des Verbannten, um dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Ah, er wiederholt die Argumentation. Ich war ungehorsam, damit man Gott besser anbeten kann. Aber dem Gott, mit dem ich gar keine Beziehung habe. Wieder sagt er, deinem Gott. Und Samuel sprach, hat der Herr gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern? Wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Also Gott geht es nicht in erster Linie um diese Symbole, die sehr wohl auf den Messias hinweisen, aber Gott geht es um die richtige Herzenshaltung ihm gegenüber. Und erst dann haben die Symbole ihren Wert. Also für Gott ist es ganz wichtig, das Aufmerken, das Hören, das Achten auf Gottes Wort. Und darum sagt er, siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken, besser als das Fett der Widder. Und jetzt wird es ganz pointiert. Vers 23. Denn wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit. Und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Also Gott widerstehen, seinem Wort nicht gehorsam sein, das wird hier verglichen mit Götzendienst und Okkultismus und Esoterik. So schrecklich. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Vers 24. Und Saul sprach zu Samuel, ich habe gesündigt. Ah, wie schön. Wie schön. Das sollte später auch David sagen. Als er so schwer sich verschuldet hatte mit Bathsheba. Wir schlagen kurz auf und halten hier einen Finger rein. 2. Samuel. David hatte sich in dieser Sache so verstockt, und zwar über 9 Monate hinweg, hat er nicht Buße getan. Und genau diese Erfahrung beschreibt er im Psalm 32, wo er sagt, als ich schwieg, aber da war ihm Elend. Innerlich ist der Mann wirklich kaputt gegangen. Bis dann schließlich der Prophet Nathan kam und mit einem Gleichnis ihn von der Sünde überführte und ihm sagen konnte, du bist der Mann, du bist der Mann. 2. Samuel 12, Vers 7. So dramatisch war das. Und dann in Vers 13, darauf wollte ich hinaus, 2. Samuel 12, Vers 13. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nicht wahr? Wie Saul. Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Aber schauen wir bei David. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggetan. Du wirst nicht sterben. Wunderbar. Der sagt nicht, jetzt warten wir mal noch zu, einige Monate. Sofort kann er ihm sagen, der Herr hat vergeben. Und zwar, weil der Herr das Herz gesehen hat von David. Er war zusammengebrochen. Und Psalm 51 ist ein ganz eindrücklicher Beweis, dieser Bußpsalm, gerade in der Sache wegen Bathsheba, wie er da zusammenbricht und sagt: Ich habe gegen dich, oh Gott, gegen dich allein gesündigt. Es wurde ihm klar, die Sünde ist wirklich eine Sünde gegen Gott. Er hat sich an Menschen ganz schwer versündigt. Aber letztlich geht alle Sünde auch gegen Menschen, gegen den Schöpfer, gegen Gott. Aber schauen wir mal jetzt den Kontrast zu 1. Samuel im Zusammenhang mit Saul. Ich wiederhole nochmals, Vers 24, Saul sagt: Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten. Denn ich habe das Volk gefürchtet und auf seine Stimme gehört. Ja, es ist eine Entschuldigung. Eigentlich wollte ich ja nicht, aber ich hatte irgendwie halt Angst vor dem Volk. Und dann habe ich halt irgendwie das beachtet, was das Volk wollte. Also ist das Volk schuld und nicht er. Aber er sagt ja, ich habe gesündigt. Vers 25, und nun, vergib doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich vor dem Herrn anbete. Wer soll vergeben? Samuel oder der Herr? Er sagt zu Samuel: Vergib doch meine Sünde. Gott muss vergeben. Wer kann vergeben außer Gott? Nicht wahr? Natürlich haben damals in Kapernaum, Markus 2, die Schriftgelehrten, die da zur Untersuchung waren, ob das der Messias ist, der da in Kapernaum predigt. Da haben sie einfach gut zugehört. Und der Jesus sagte dem Gelähmten: Deine Sünden sind dir vergeben. Und in diesem Untersuchungsprozess, in der ersten Phase, da sollten sie nur beobachten, nichts sagen. Und darum heißt es dort, sie überlegten bei sich selbst: Wer kann vergeben als nur Gott? Und sie sagen: Er lästert. Aber sie haben das nur gedacht. Und der Herr hat das natürlich gewusst, was sie denken. Und sagt, dass er, der Sohn des Menschen, Gewalt hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Warum? Weil er eben Gott ist. Hätten sie doch gedacht an Jesaja 9, Vers 6, wo der Messias beschrieben wird, und das hat man auch im alten Judentum so verstanden: Ein Kind ist uns geboren. Der Messias würde als Mensch geboren werden. Ein Kind ist uns gegeben. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn uns gegeben. Der ewige Sohn wurde geschenkt. Und das Kind wurde geboren. Und dann heißt es, man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott. Ja, also, wenn er geboren wurde als Kind, dann war er ein richtiger Mensch. Er, der Sohn des Menschen, kann Sünden vergeben. Warum? Weil sein zweiter Name in Jesaja 9 ist El Gibor, starker Gott. Und darum konnte er Sünden vergeben. Aber Samuel konnte nicht Sünden vergeben. Er konnte ihm seelsorgerlich helfen und das versucht er ja hier. Hier sehen wir einen Seelsorger, der sich kümmert um die Not eines Menschen. Und Saul sagt, also vergib doch meine Sünde und kehre mit mir um. Also hilf mir da wirklich eine klare Umkehr zu machen. Ja, als Seelsorger kann man helfen. Aber umkehren muss dann schließlich der betroffen ist. Und er sagt, dass ich vor dem Herrn anbete, dass ich schließlich dazu komme, dass ich Gott allein die Ehre gebe. Das klingt alles gut. Aber Samuel sprach zu Saul, ich kehre nicht mit dir um, denn du hast das Wort des Herrn verworfen. Und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Also er lässt sich da auch wieder nicht täuschen. Er sagt ihm klar, so geht das nicht, Saul. Du hast den Herrn verworfen. Vers 27, und als Samuel sich wandte zu gehen, da ergriff er den Zipfel seines Oberkleides und dieser riss ab. Das geht natürlich gar nicht. Die Kleider des Propheten kaputt machen. Ja gut, später in 1. Samuel 24 wird man sich fragen, geht das, dass man einfach dem Kleid eines Königs einen Zipfel abschneidet? Und erst noch dann, wenn er auf die Toilette muss. Ich war in 1. Samuel 24, da war Saul auf der Verfolgung Davids. Und David war damals in dem Felsengeklüft von En-Gedi, dieser wunderbaren, romantischen Gegend, inmitten der heißen und unerbittlichen Wüste Juda. Und dort gab es damals noch eine ganz große Höhle. Saul ging in die Höhle und hinten in der Höhle war David und seine Freunde. Und das heißt, Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Das ist ein Euphemismus, wie man das sagt, also ein Ausdruck, wie man etwas beschönigend bezeichnet, für auf die Toilette gehen. Weil wenn man auf die Toilette ging mit den damaligen langen Kleidern, dann kamen die langen Kleider, deckten die Füße ganz zu. Also bedeutet, auf die Toilette gehen. Und dann kommt David, schneidet ein Stück ab. Ja, es ist genau das, was er ähnlich gemacht hat mit den Kleidern des Propheten. Und später, auf gute Distanz, zeigt er Saul diesen Zipfel, den er abgeschnitten hat, um zu zeigen, ich hätte dich töten können, aber ich habe es nicht getan, weil ich dich, den Gesalbten des Herrn, habe stehen lassen. Obwohl du der König der Menschen warst, habe ich die Herrschaft anerkannt, solange Gott dich an der Macht ließ. Ich habe dich nicht gestürzt. Also, um das noch ein bisschen auszuführen, David sah nicht die Möglichkeit einer Revolution zum Umsturz einer Regierung, sondern wartete auf den Punkt, an dem Gott schließlich den König absetzen und einen anderen einsetzen würde. Wie Daniel 2 das sagt, dass Gott Könige absetzt und Könige einsetzt, nach seinem souveränen Willen. Aber eben, das muss man sehen, diesen Zusammenhang hier, 1. Samuel 15, 27, mit 1. Samuel 24, 5, 6, 12, wo dieser Zipfel von den Kleidern Sauls erwähnt wird. Und das war natürlich sehr demütigend. Der König auf der Toilette, ihm wird ein Zipfel abgeschnitten und er merkt es nicht. Vers 28, da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Jetzt erklärt er ihm gerade die Symbolik von einem abgerissenen Stück am Kleid. So macht das der Herr, aber mit dir, nicht mit mir. Und weist wieder darauf hin, ohne den Namen zu nennen, auf David. Dein Nächster, das sollte schließlich sogar sein Schwiegersohn werden. Und Saul nennt ihn dann, wie wir später in 1. Samuel sehen, mein Sohn David. Eine ganz enge Beziehung zu dem, den Gott erwählen sollte anstelle von Saul. Und jetzt wieder ein ganz zentraler Vers. Und auch lügt nicht das Vertrauen Israels. Und er bereut nicht. Denn nicht ein Mensch ist er, um zu bereuen. Also, das Vertrauen Israels ist hier ein Name Gottes. Oder die Elberfelder erklärt in der Fußnote eigentlich die Beständigkeit Israels. Der Gott, der sich nicht ändert und dessen Grundsätze und dessen Wahrheit bleibt von Generation zu Generation, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist nicht mal so, mal so. Und er bereut nicht. Er ist nicht so wie die Menschen, die bereuen. Jetzt könnte jemand sagen, aber wie geht das? Jetzt haben wir doch gerade gelesen in Vers 11, Vers 10, da erging das Wort des Herrn an Samuel, indem er sprach, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Im gleichen Kontext. Seht ihr, würde einer sagen, Widersprüche in der Bibel. Ja gut, gerade diese Leute müsste man fragen, und jetzt bringen uns die Lösung für das Problem. Und wenn er es nicht findet, dann müsste man sagen, du bist nicht die geeignete Person, um zu beurteilen, ob es Fehler gibt in der Bibel oder nicht. Ja, der Punkt ist der, das hebräische Wort Nicham in der PL-Form in Vers 11 und es kommt dann nochmals in der PL-Form vor in Vers 35, ich greife vor, und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes. Denn Samuel trauerte um Saul, weil es den Herrn reute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Nochmals das gleiche Wort und auch die gleiche Form, Pi-El, wie in Vers 11. Neham. Und hier haben wir in Vers 30 die gleiche Wurzel, Vers 29, die gleiche Wurzel, Naham, in der sogenannten Nif-Al-Form. Ja, wie geht das? Das ist doch ein Widerspruch. Nein, ich muss erklären, die Grundbedeutung dieser hebräischen Wurzel Naham, man hört es förmlich, das ist ein Seufzen. Naham. Und wenn man traurig ist oder über etwas enttäuscht, dann lässt man so einen Seufzer gehen. Und darum bedeutet dieses Wort von der Grundbedeutung her traurig sein über etwas. Und zwar so einen Schmerz dabei empfinden. Und dann, sekundäre Bedeutung ist etwas bereuen. Und es gibt noch eine Bedeutung, das heißt trösten. Was? Wie kann das Wort trösten heißen? Ganz einfach. Es gibt doch auch die Situation, wo man plötzlich sieht, jetzt gibt es eine Lösung. Das Gleiche, auch dieses Seufzen. Das kommt von der Grundbedeutung nach. Und das kann eben Ausdruck sein von einfach Trauer, dann sekundär von Bereuen und es kann eben auch der Ausdruck sein von Trost. So versteht man dann, warum ein Wort eben verschiedene Bedeutungen haben kann. Und jetzt ist es wichtig, das ist ein Grundsatz der Sprachwissenschaft. Wörter sind normalerweise zu sehen wie ein Feld mit verschiedenen Bedeutungen. Und darum haben wir im Wörterbuch oft, sagen wir zu einem deutschen Wort, haben wir dann mehrere Wörter auf Portugiesisch oder auf Englisch oder auf Französisch. Warum? Weil eben ein einzelnes Wort ein Bedeutungsfeld hat. Aber im Textzusammenhang, im Rahmen eines Satzes, im Rahmen eines Abschnittes, im Rahmen eines Buches, da ergibt sich dann eine Spezialbedeutung aus diesem Feld, die da die Bedeutung hat. Und so muss man übersetzen. Man muss immer sehen, aus dem Wortfeld, welche Bedeutung passt am besten in den Satz, in den Abschnitt, ins Kapitel, ins ganze Buch. Und so muss man übersetzen, 1. Samuel 15, Vers 11, es schmerzt mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Nicht, es reut mich, es schmerzt mich. Und das Gleiche gilt eben auch für 1. Mose 6, wo es heißt in vielen Bibelübersetzungen, dass der Herr sagt, es reut mich, dass ich den Menschen gemacht habe. Nicht wahr? Das ist 1. Mose 6, Vers 6. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Es sind zwei Wörter. Das erste hier, das ist eben wieder die Wurzel Naham. Und das heißt trauern, sich kümmern. Also man kann übersetzen, darum korrekt, es kümmerte den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Gott muss nicht bereuen, was er getan hat. Er kann einfach gerade vorwärts gehen. Und darum also mit, es kümmert mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Und genauso in Vers 35. Und dann ist das Problem gelöst. Aber wenn das Wort verwendet wird für Menschen, die umkehren müssen, dann muss man übersetzen mit bereuen. Nicht wahr? Jetzt machen wir Pause.